Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Ja, ist es schon wieder soweit?
Es ist schon wieder soweit. Exakt eine Woche später sind wir wieder da.
Er hat dann eine Uhr gedreht, ne?
Ist es wirklich schon so spät? Ja,
ja, genau.
Es ist wieder Samstag und wir sind wieder alle beide früh aufgestanden.
Oh, da sagst du was.
Aber bei dem Wetter, obwohl bei uns ist es jetzt etwas kühler geworden. Ja. Wir hatten gestern 23 Grad tagsüber. Die Nächte waren bei uns erfrischend kalt, in Anführungsstrichen kalt. Und heute sollen wir 25 bekommen. Allerdings soll es morgen am Sonntag schon wieder auf 33 Grad hochgehen. Und die nächste Woche, ja, die sieht auch recht warm aus bei uns.
Ja, also bei uns haben sie heute bis 30 gemeldet. Wir hatten jetzt die Nacht 13 Grad oder so, eigentlich ganz angenehm, dass es im Vergleich gerade auch zu der Woche vorher halt wieder ein bisschen angenehmer jetzt geworden ist. Gestern waren es auch so, glaube ich, um die 26. Wie gesagt, heute wieder bis 30. Nächste Woche ist halt nochmal so ein Ding, weil dann soll es abends auch wieder nur 20 abkühlen. Ja. Das bedeutet natürlich, wenn dann auch wieder fast eine Woche über 30 Grad halt waren und das Haus sich entsprechend aufgeheizt hat, wird es halt abends vielleicht wieder ein bisschen schwierig, aber was willst du machen? Ja, wir können es eh nicht ändern.
Das Problem ist ja auch nicht die Hitze. Natürlich ist das ein Problem, ganz klar. Aber es ist ja auch im Moment, dass es so extrem trocken ist. Und das ist natürlich für die Natur ein echter Kraftakt und eine echte Problematik. Das ist nicht schön. Ja.
Ja, ich glaube, über unseren Rasen hatte ich schon mal kurz erwähnt, das ist ja eigentlich mehr Wüste im Moment. Mhm. Also das ist wirklich schlimm. Ja, ich denke mal so an manchen Stellen, ja, ich glaube, wir hatten da schon mal kurz drüber gesprochen, dass er sich dann wirklich nicht mehr erholt. Die sehen wirklich schlimm aus. Da müssen wir dann jetzt den Winter abwarten, wie das wird. Beziehungsweise nächstes Frühjahr, wie er dann aussieht. Aber ich glaube, da ist spätestens nächstes Jahr einiges an Arbeit angesagt, was jetzt wirklich dann nur die Rasenfläche betrifft. Nicht das Drumherum, was ja eigentlich so die Arbeit ist, sondern wirklich die Rasenfläche, die dann nächstes Jahr so ein Projekt wird. Aber ja, muss man abwarten. Aber was wir jetzt auch gerade bei uns in der Firma auch wieder gehört haben, da haben wir ja zur Bewässerung der Grünanlagen ja auch einen eigenen Brunnen, dass der fast trocken ist. Ja, da holen wir kaum noch Wasser raus. Unsere Grünflächen sind eigentlich noch grün, überwiegend, trotz der, wie gesagt, vielen Sonne etc. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt auch demnächst ändern, wenn das Grundwasser nicht überraschenderweise da nochmal ein bisschen was bringen sollte. Aber das können wir auch nicht ändern, ja.
Leider nicht. Leider
Weil das teure Trinkwasser da drauf werfen ist auch die andere, auch wieder so ein Ding, ja.
Das teuer ist die andere Sache, aber es ist natürlich auch eine Verschwendung von unnötigen Ressourcen, auch, ja, die sowieso, ja. Oder Verschwendung von Ressourcen, die für andere Dinge wichtiger sind. Dementsprechend fürs Trinken oder für die körperliche Pflege oder was auch immer. Aber
oder fürs Schwimmbad auffüllen, ne?
Ja, okay. Kommt drauf an, was für ein Schwimmbad.
Na okay, bei uns ist es ja sowieso im Kreis untersagt gewesen, ja,
ja,
da irgendwie aufzufüllen, privat, ja.
Das ist ja auch eine ganz heiße Diskussion, private Swimmingpools etc. pp. Ja.
Ja, vor allem, wie gesagt, die Diskussion, ja, ich lasse mir das nicht verbieten und so. Wenn du so Sachen halt hörst, wo ich mir auch denke, Freunde, was ist denn bitte jetzt dein Problem? Ja,
ja. Ja.
Aber naja.
Ja, und ja, gut. Ich bin auch kein Freund von privaten Swimmingpools, ehrlicherweise. Finde ich jetzt auch nicht so toll.
Also wir haben keinen. Ich bin da schon ein großer Freund von. Es kommt ja auch immer drauf an, was du hast.
Ja.
Klar, so Olympia-Pool-Ausmaße, du brauchst ja auch erstmal die richtige Fläche dafür. Das haben ja die wenigsten. Aber ich bin da schon ein Freund davon. Was ich halt schade finde, ist, dass wenn spätestens die Kinder oder so aus dem Haus sind, der vielleicht nicht mehr genutzt wird. Das ist halt dann wirklich dann schade. Aber ansonsten,
also,
man, wenn man sich's leisten kann, warum nicht?
Ja. Wenn man sich die letzten Sommersituationen anschaut oder die letzten Sommer bei uns anschaut, dann denkt man schon mal drüber nach, auch so ein Swimmingpool würde Sinn ergeben letztendlich aufgrund dieser langen Sommerhitzetage, die wir hatten. Ja, aber
es war halt so ein Thema während Corona. ja, um nochmal da drauf zu kommen, weil du ja auch da gerade halt das Problem hattest, dass ja hier öffentlich und Schwimmbad etc. war ja doch schon ein Problem, beziehungsweise geschlossen halt zeitweise ja auch. Und da ist ja gerade der Neubau von Pools im Privatbereich ja sehr angestiegen. Da haben ja viele, die generell eventuell mit der Idee schon geliebäugelt hatten, das Projekt dann auch durchgezogen. Das war ja auch so gerade für die ganzen Poolbauer so eine Hochzeit. Ja, generell für die ganze, gerade auch Do-it-yourself und zu Hause. Ja, das war ja Baumärkte, das war ja ein Riesending. Ja,
ja klar.
Wo ich auch immer gesagt habe, viele der Euros, die er da gerade umsetzt, ja, das hat sich dann in den nächsten 5 Jahren halt erledigt, weil jetzt alles erledigt wird. Ja. Der Kuchen ist gegessen, den kannst du nur einmal verteilen. Also von daher, die Kohle hast du jetzt eingenommen, freu dich drüber. Ja, aber wie heißt es so schön, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja.
Ja.
Und wir haben ja hier auch einen Poolbauer, der eine Ausstellung auch noch gebaut hatte und so, ja, der hat halt momentan da eher damit zu kämpfen, um die Kunden, ja, wie gesagt, während Corona war das halt so ein Ding. Und wie gesagt, ist schön, ja, wir hatten ja auch mit der Idee gespielt, eventuell sowas Kleines noch in den Garten reinzumachen, haben es dann doch nicht gemacht, sind uns gerade am Ärgern wieder drüber bei dem Sommer.
Ja, sagte ich ja gerade, ja.
Aber, ach mein Gott, ja, es ist halt für uns zwei, das ist halt auch immer die Sache. Wie gesagt, wenn noch Kinder im Haus wären, ganz anderes Thema. Ja, gerade auch, wenn dann da die Freunde, ja, etc. da noch eventuell mit reinkommen können. Gar kein Thema. Nur irgendwann sind die halt auch aus dem Haus. Und das ist halt das andere Problem. Ja, wie groß willst du denn dann halt auch machen? Weil für dich zu zweit, ja, nice, ja, dann muss es ja, wie gesagt, auch kein Riesending sein. Aber der Unterhalt kostet natürlich auch Geld, ja. Und
ja, das ist,
du willst ja dann auch nicht irgendwie nur, okay, ob es eine Gegenstromanlage sein muss, ist die andere Frage, aber
ja, das ist ja wieder ganz eine andere Kategorie.
Man will ja auch nicht, wie gesagt, man will ja auch was Vernünftiges haben.
Ja, das
das ist halt das Problem. Ja, wie gesagt, eine Gegenstromanlage müsste nicht unbedingt sein, ja, außer du würdest halt wirklich dann speziell dann das auch entsprechend nutzen wollen, was bei mir nicht der Fall ist. Weil ich habe da keinen Grund für sowas. Wobei es da ja auch wirklich, also wirklich sehr, sehr schöne, verrückte Sachen gibt, ja. Aber wer es braucht, sage ich dann nur. Ich brauch's nicht, ja.
Ja. Aber viele Dinge, die Spaß machen, braucht man ja nicht unbedingt. Das ist ja das Thema, ne?
Ja, ich sag ja auch immer, ja, kauf oder überleg dir gut, was deine Anforderungen sind. Und je nachdem, ja, guckst du vielleicht auch mal eine Stufe drüber, weil du weißt ja auch nie, ja, wenn es dir wirklich Spaß macht oder so, ob du dann nicht mit einem anderen Rad vielleicht glücklicher gewesen wärst, um dann das mal als Beispiel zu nehmen, ja. Oder vielleicht dann doch nochmal 50 Euro mehr in vielleicht die nächsthöhere Ausstattung investiert hättest oder so, ja.
Ja.
Weil wie gesagt, das ist ja eine Anschaffung, die ja auch nicht nur für eine Woche ist. Gerade so ein Pool, ja, der bleibt ja dann so lange, keine Ahnung, ja, je nachdem. Zumindest mal so lange, bis du wahrscheinlich tot unter die Erde kommst, ja, ist ja der Pool da.
Hast ja gleich schon ein Loch, wo du den Pool verwenden
und wie gesagt, ja. Und dann kann man sich schon mal überlegen, ja, wie, wenn du wirklich Spaß dran hast, oder aber wie gesagt, auch mit den Kids oder auch nicht, ja,
naja,
dass du vielleicht dann nicht unbedingt eine Nummer größer, aber dass du da halt vernünftig und vielleicht in der Ausstattung, wie gesagt, dann vielleicht doch ein bisschen mehr, aber das, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben halt für uns entschieden, nö, macht für uns zwei jetzt nicht unbedingt so viel Sinn, auch wenn es wirklich nice wäre, aber
ja,
vielleicht so mal gucken, wenn wir Rentner sind vielleicht.
Ja, ja, da bin ich ja noch ein bisschen von entfernt. Du bist ein Hauch näher dran, aber
ja, ich werde wahrscheinlich nicht viel mehr aus der Rente rauskriegen als du, ja.
Es kommt immer darauf an, wie gut man eingezahlt hat oder was man privat vorgesorgt hat. Ne? Das ist immer eine Frage der Vorsorge.
Ja, wir haben das ja auch schon in der Vergangenheit angesprochen. Also ohne privat kommst du ja nicht drum rum, was privat zu machen.
Das ist richtig, ja.
Also da zählt jeder Cent tatsächlich. Und das müssen ja auch keine großen Beträge sein. Ich habe tatsächlich auch mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, wegen der Altersvorsorge. Und er so, ja, hier gerade auch die betriebliche Altersvorsorge, als sie neu angeboten wurde bei uns, wo er gesagt hat, ja, 50 Euro steckt da rein. Und ich so, mein Gott, 50 Euro sind besser als nichts.
Ja, besser als nichts.
Der Junge ist gerade mal paar 30, wenn du mal überlegst, klar, der wird wahrscheinlich nicht in der Firma in Rente gehen, aber das Geld, was er bis dahin angespart hat, beziehungsweise er kann den Vertrag ja mitnehmen zum nächsten Arbeitgeber, wenn er das durchzieht, bis er wirklich mal irgendwann in Rente geht, ja, das summiert sich wirklich nicht schlecht, auch so ein kleiner Betrag. Deswegen, also jeder Tropfen, den du da machst.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man relativ früh anfängt.
Ja. Deswegen, diese ganzen Rechenbeispiele, die du hast, ja, mit paar 20 anfangen und Betrag X und was da am Ende rauskommt, klar, du musst es halt auch durchziehen.
Ja, klar.
Du kannst nicht irgendwie nach 3 Jahren sagen, okay, das war's jetzt, ja, und dann, weil das wird halt über die Zeit, ja, wird das halt wirklich, oder wo es dann anfängt, interessant zu werden. Aber wenn du das wirklich machst, ja. Mhm. Und wie gesagt, das müssen ja keine 1.000 Euro im Monat sein.
Ja, so
klar,
ist es.
Klar, auch die 50 muss man sich leisten können. Ich weiß es.
Ja, mein Gott.
Aber wie gesagt, in seinem Fall, mein Gott, wenn ihm das nicht wehtut, ja, und dann, das ist doch in Ordnung, ja. Wie gesagt, jeder, egal wie groß der Betrag ist, halt nichts machen, ärgert man sich halt irgendwann später, ja.
Mhm. Dann streicht man halt ein paar Streaming-Dienste zusammen und dann hat man auch schon wieder.
Oh, apropos, ich habe dir jetzt auch wieder mir eine Aufstellung gemacht mit allem, was ich hier monatlich gerade an solchen Abos am Laufen habe und werde da jetzt die nächsten Wochen auch aufräumen.
Ja.
Man darf das nicht unterschätzen, was sich da über die Zeit einfach anhäuft.
Das läppert sich, das ist so.
Ja.
Ich habe letztens mit einem Bekannten gesprochen.
Und das sind nicht nur irgendwelche 15 Euro Musik oder TV-Streaming-Dienste. Da, wie gesagt, da spielen ja dann auch die kleinen Abos mal rein, die da auf deinem iPhone irgendwie für 99 Cent oder auch mal 2 Euro oder sowas machst. Da summiert sich ja alles und wie gesagt, da wird das die nächsten Wochen bei mir aufgeräumt, ja.
Ich habe letztens mit einem Bekannten gesprochen, der hat mal seine ganzen Abos zusammengezählt, also von Streaming bis so die kleinen Dinge, alles. Der hat 300 Euro Abokosten im Monat.
Ja, das geht schnell. Ja.
300 Euro, das ist eine Menge Geld. Also,
ja,
das,
guck doch mal alleine, wie Netflix und Co. Ja, und auch Disney Plus und was, wie die letzten oder die letzten Preiserhöhungen, die sie gemacht haben.
Ja, da fragt man sich dann immer nur, hat er die Zeit überhaupt, um diese Angebote ausnutzen zu können?
Ja.
Oder ansatzweise ausnutzen zu können? Ich meine, ja, gut. Aber
da bin ich froh, wie gesagt, dass ja viele, oder beziehungsweise was ich mache, ist ja nicht unbedingt ein Jahresabo, sondern mache dann auch mal hier die monatlichen Abos, auch wenn ich da, klar, unterm Strich bezahlst du da ein paar Euro mehr. Nur, was du da halt machen kannst, ist, ja, du machst so ein Abo mal einen Monat, wenn du wirklich weißt, du hast Zeit oder da ist eine neue Staffel gerade da, dann haust du dir am Wochenende mal durch, ja, und kannst das Abo halt wieder kündigen oder auslaufen lassen. Und das ist eine Sache, die werde ich bei der ein oder anderen, denke ich mal, wenn überhaupt, dann so noch machen. Mein Gott, Disney Plus habe ich auch vor ein paar Wochen mittlerweile auch schon wieder ein paar Monate. Ich glaube, in der letzten Preiserhöhung habe ich die gekündigt, weil das habe ich dann auch nicht mehr eingesehen, ja. Weil ich habe auch mal überlegt, was hast du denn die letzte Zeit überhaupt und wie regelmäßig geguckt auf dem? Ja, und das war halt nicht so viel. Und dann, okay, dann kannst du auch kündigen und guckst mal. Oder wartest ab, bis sich da ein bisschen was angesammelt hat. Und dann haust du so einen Monat vielleicht nochmal drauf. Ja.
Richtig, genau. So ist es.
Ja.
Gut, somit können wir doch mal versuchen, die heutige...
Ja, ich habe gedacht, wir hätten das Ende schon erreicht.
Ja, das Ende haben wir noch lange nicht erreicht.
Ui, ui, ui. Ist das eine Drohung oder
Nein,
oder?
Wir wollen ja mindestens auf die 1.000 Podcast-Episoden kommen. Also da haben wir noch ein bisschen.
Ach so, ich habe schon gedacht. Nein, ich habe nur die Sendungslänge heute gedacht.
Naja, das kommt drauf an, wo wir uns noch festquatschen oder nicht festquatschen. Das liegt ganz an uns, ne? Einige Themen laden halt dazu ein, etwas länger zu reden und einige Themen, die sind halt schnell erledigt. Letzte Woche haben wir, glaube ich, mal wieder über OpenAI gesprochen und über die Klage, die Apple eingereicht hat gegen dementsprechend OpenAI. Und Apple hat jetzt eine einstweilige Verfügung beantragt. Wir könnten jetzt auch wirklich stundenlang über diesen Kram reden und darüber sprechen, was da passiert oder was da nicht passiert. Das ist letztendlich immer so, es wiederholen sich ja so die ganzen Geschichten in Anführungsstrichen. Die Inhalte, die ändern sich, aber wie es so vorgeht, da werden dann E-Mails geleakt, da werden dann Beweise aufgefahren, da werden dann sonstige Dinge präsentiert und da wird dann hart vorgegangen und hart argumentiert. Und dann gibt es also ein paar Kernsätze, die immer wieder medial zitiert werden. Zum Beispiel auch dieser: Apple warnt vor nicht wieder gut zu machenden Schäden, falls die angeblich gestohlenen Dateien weiter genutzt oder veröffentlicht werden. Ja, das sind natürlich sehr vollmundige Aussagen. Das ist so diese Kernaussage, die über diese einstweilige Verfügung hängt. Und dann hat sich dann OpenAI noch am gleichen Tag dazu geäußert und legte dann Widerspruch ein gegen die Verfügung und hat dann geschrieben, hat es dann nochmal thematisiert in einem Blogbeitrag, Überschrift frei übersetzt: Apple liegt hier falsch. Und sie finden es sehr merkwürdig, dass Apple so aggressiv und so seltsam persönlich vorgeht und so weiter und so fort. Da werden dann so ein paar Verfahrensfehler aufgezeigt, die Apple gemacht hat. Unter anderem, dass auch der externe Anwalt von Apple wohl einen falschen Mitarbeiter eine E-Mail geschickt hat und hatte ein paar asiatische Namen durcheinander gewürfelt und dadurch ist das wohl zustande gekommen. Und dann werden natürlich von OpenAI die Konversationen, die iMessages veröffentlicht, die Chat-Protokolle halt veröffentlicht und E-Mails werden veröffentlicht. Und damit wollen sie natürlich das widerlegen, was Apple halt dementsprechend in der einstweiligen Verfügung angeführt hat. Und ja, da wird jetzt halt sehr, sehr viel schmutzige Wäsche gewaschen, wie man so schön sagt, ne? Ja, das gleiche Spiel, das kennen wir ja, wie gesagt, von anderen Gerichtsverfahren. Gleiche Art und Weise, verschiedene und andere Inhalte.
Ja, es wird noch interessant zu sehen sein, was dann vor Gericht oder wie es dann halt der Richter dann sieht, beziehungsweise wie schnell das jetzt auch vorangeht. Ja, weil gefühlt ist es ja zumindest mal der Dringlichkeit nach, die Apple da ja an den Tag legt, ja, tut sich ja nicht so viel. im Prinzip, von daher mal abwarten, wie der Richter das letztendlich dann wirklich bewertet und was da passiert. Auf diesen Blogbeitrag von der OpenAI gab es ja auch schon die ein oder andere Reaktion, jetzt nicht direkt von Apple, aber halt aus dem Umfeld, beziehungsweise von so Standard, was heißt Standard, aber von Apple-Publikationen, ja, die da halt das relativ aktiv verfolgen. Und ich tue mir das schwierig damit, weil ich so tief in dem Thema gar nicht drin bin. Ich will es auch gar nicht sein, ehrlich gesagt. Dieser ganze AI und vor allem halt auch OpenAI-Kram und gerade auch, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein von ihm.
Sam Altman.
Sam Altman. Der ist mir ja so sympathisch. Ja. Daher, wie gesagt, ist das jetzt kein Thema, wo ich jetzt mich wirklich aktiv so stark mit beschäftige. Ich lese dann mal so mit, was halt dann unter anderem bei John Gruber oder so mal dann raus der veröffentlicht wird oder wenn er da mal einen Kommentar abgibt oder da auf Kommentare von anderen reagiert. Das ja, aber ansonsten.
Ja.
Ich bin auf die Gerichtsverhandlung gespannt, was dann letztendlich bei rumkommt. Ich denke nicht allzu viel, wahrscheinlich eher. Aber
ich bin immer nur wieder sehr stark darüber verwundert, dass die Mitarbeiter so kommunizieren und also erstmal inhaltlich ist es ja interessant gewesen, wie sie da kommuniziert haben. Da sind ja interessante E-Mails und iMessage-Screenshots aufgetaucht. Aber ich kann es nach wie vor nicht verstehen, dass wirklich durch diese Konversationen ja Beweise geschafft werden und dass da keine andere Art und Weise der Kommunikation gepflegt wird, die nicht so öffentlich zu...
Sam Altman bzw. OpenAI will da natürlich erreichen, dass in der Öffentlichkeit sie sich in der Öffentlichkeit halt als Guten darstellen und Apple der Böse ist, um da halt in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung halt zu ihren Gunsten halt zu drehen. Inwieweit das Einfluss dann, wie gesagt, auf das Gericht hat, ist eine andere Sache, aber sie wollen auf jeden Fall Apple in die Ecke stellen, das.
Ja, klar. Klar. Bloß, ich meine, würde es diese Art und Weise der Kommunikation nicht geben unter den jeweiligen Mitarbeitern, dann hätte man ja gar keine Möglichkeit gehabt, diese Beweise anzuführen. Das meine ich damit. Das hätte man ja schon.
Inwieweit Beweise ist halt die andere Frage, weil auch gerade das mit, klar, da ging mal eine E-Mail an einen falschen Empfänger, aber das war eine von mehreren und auch nicht die erste, ja, und dass zum Beispiel auf die richtig oder gerade am Anfang auf die Kommunikation und auf die Anfragen, die ja an die richtige Stelle gegangen sind, ja, und da ja auch vorliegen und ja im Prinzip ja auch das bestätigt wurde von der OpenAI, kam aber null Reaktion oder keine Antwort an Apple. Ja, wie gesagt, die Sachen werden halt nicht erwähnt, ja, in dem Blogbeitrag.
Ja, klar, logisch.
Kann ich auch verstehen, weil das ist, spielt ja OpenAI auch nicht in die Karten.
Richtig.
Mhm. Ist ja, ja, was heißt legitim? Kann man so machen, aber die, wie gesagt, sie malen halt ein Bild, was sie halt da ins rechte Licht stellen soll. Mhm. Ist okay. Wie gesagt, was mich interessiert, ist halt das Verfahren und was da und halt bei rauskommt, beziehungsweise was alles ans Licht kommt, was an den Beschuldigungen und auch an der Schwere der Beschuldigung einfach dran ist, die Apple dagegen OpenAI anführt und was dann als Konsequenz quasi dabei rauskommt.
Das ist richtig. Ja.
Das ist das, was mich jetzt interessiert. Das wird noch einen Moment dauern. Ich denke nicht, dass es halt so schnell geht, wie Apple das gerne hätte. Ich glaube auch, dass wenn wirklich die Menge an Daten und Forschungsergebnissen und auch wirklich dann Code mitgenommen wurde zur OpenAI und die da das dann wirklich nutzen, beziehungsweise das ihnen irgendwo hilft in der Entwicklung, ja, der Zug ist, glaube ich, abgefahren.
Ja.
Was sollen sie denn machen, ja?
Ja.
Was will Apple da noch? Wie gesagt, sie können es jetzt halt auf die Schnelle versuchen, aber je länger es dauert, umso, selbst wenn sie nur auf das Wissen der Mitarbeiter zugreifen, die was sie sich während der Zeit bei Apple halt erarbeitet haben und was sie mitbringen, wie gesagt, der Zug ist bis dahin wahrscheinlich abgefahren.
Hm. Ja, wir werden es sehen. Es ist ein interessantes Thema, aber ja, und wie du das eben gerade richtig gesagt hast, es ist natürlich richtig, dass OpenAI nur das rauspickt an Informationen, die für sie dienlich sind und die natürlich nach außen tragen und die natürlich öffentlich machen. Würde ich genauso machen. Ja? Ich würde ja nichts raussuchen, was mich belastet, sondern nur das, was meiner Sache dient, ganz klar.
Ja, ich finde es halt nur, witzig ja eigentlich nicht. Ich finde es halt, was mich halt ein bisschen stört, ist halt unter anderem dieser Bezug halt auf die falsche E-Mail-Adresse. Wenn bei mir im Unternehmen drei Müller arbeiten und ich schicke das an den falschen Müller, ja, der falsche Müller leitet es an den richtigen Müller weiter und damit ist die Sache erledigt, ja. Oder es kommt ein Bounceback, ja, und da heißt es hier, sorry, ich bin der falsche Müller, schick's bitte mal an den richtigen. Deswegen alle.
Ja, gut, dass natürlich alles Mögliche angeführt wird, was fehlerhaft gelaufen ist, ist auch klar, ne? Ganz klar. Und die Namen waren natürlich auch sehr, sie haben zur Verwechslung eingeladen, ganz klar. So ist es. Gut, wir werden das mit der nötigen Distanz weiterhin beobachten, aber es wird wahrscheinlich keine Deep Dives in das Thema geben, weil, ja, schauen wir mal.
Ich denke mal, der ein oder andere Prozessbeobachter wird bestimmt spannend, aber ist halt die Frage, inwieweit oder wie tief will man sich halt mit dem Thema beschäftigen. Da sind wir jetzt auch nicht jetzt der Podcast für.
Nein, ehrlicherweise habe ich auch gar nicht die Zeit dazu, mich jetzt stundenlang jeden Tag da einzulesen. Dafür laufen noch zu viele andere Dinge parallel. Das ist nun mal so, muss ich zugeben. Man bekommt die essentiellen Dinge mit, das was stark prominent nach außen getragen wird, aber jede Detailgeschichte bekomme ich nun mal nicht mit. So ist es. Gut. Aber, wo wir gerade dabei sind, was ich mitbekommen habe oder was ich nicht mitbekommen habe, das sind natürlich dann so Überschriften, wo ich darauf einspringe, nämlich macOS auf dem iPad. Ja, und wo ich dann weitergelesen habe, war ich dann sehr betrübt, weil es doch sehr, sehr viele Einschränkungen mit sich gebracht hat. Aber es zeigt natürlich einmal mehr, dass es grundsätzlich möglich ist. Das wissen wir natürlich alle oder die meisten wissen das, dass es von der Systemarchitektur möglich ist, in irgendeiner Art und Weise macOS darauf laufen zu lassen. Und es wäre für Apple, ich sage zum dritten Mal natürlich, aber es wäre für Apple eine Leichtigkeit, das zu realisieren. Und das zeigt jetzt auch ein Open-Source-Projekt, das nennt sich Virtual Mac on iPad. Und das ermöglicht es, auf einem iPad Pro M1, M2 sowie ein iPad Air M1 dementsprechend iPadOS zu installieren. Nicht iPadOS, nein, macOS. iPadOS läuft ja sowieso drauf. Allerdings sieht es so aus, dass eine alte iPadOS-Version vorliegen muss, nämlich 16 oder ein Hauch neuer 16.1.3 irgendwas. Diese beiden Versionen sind halt kompatibel, um dort macOS installieren zu können. Allerdings im Alltag kaum nutzbar, weil, wie gesagt, man muss das alte iPadOS erstmal drauf haben. Und das ist auch irrelevant. Ich glaube, die wenigsten haben noch so eine alte iPad-Version installiert. Und man kann dann nicht, wenn man das installiert hat, unter macOS, also wenn man das macOS zum Laufen bekommen hat, kann man sich da nicht mit einem Apple-Konto anmelden, also die mit der Apple-ID. Und eine Konnektivität zur iCloud ist dann halt auch nicht möglich. Also ich würde sagen, im Alltagsbetrieb unrelevant, wenn man das wirklich als produktives System nutzen möchte. Es ist halt eine Machbarkeitsstudie in Anführungsstrichen und es zeigt, dass es grundsätzlich funktionieren würde. Aber für den Alltagsbetrieb ohne Apple-ID, ohne iCloud-Konnektivität, für die meisten unrelevant, ist meine Meinung. Tja. Das dazu. Schade, dass wir es nicht offiziell von Apple bekommen. Das wird wohl auch niemals so passieren, wie wir uns das vorstellen. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau, die stirbt zuletzt, ja.
Gut. Dann gibt es noch Informationen zu dem iPad Air, was wohl 2027 ein komplett neues Update oder Upgrade bekommen soll, was auch das Design beanlangt, weil von der Designsprache hat sich ja nun seit 7 Jahren das Gerät nicht verändert. Also seit 2020 ist es dementsprechend identisch vom Design und 2027 wären es dann ja 7 Jahre. Und da soll wohl einiges passieren, was die Designsprache beanlangt. Es soll eine OLED-Umstellung erfolgen. Samsung soll der OLED-Lieferant sein. Es soll aber kein Tandem-OLED-Display werden wie bei den iPad Pro-Modellen. Würde mich auch wundern, wenn es das wäre, weil man muss ja Differenzierungen schaffen innerhalb der Produktpalette. Ja, also so ein komplettes neues Redesign. Und was mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf gegangen ist, das iPad Mini und das iPad Air sind ja von der Designsprache relativ identisch. Die haben sich ja, sehen ja fast gleich aus, die Geräte. Und wenn wir jetzt ja im Oktober, man munkelt ja, im Oktober soll das iPad Mini kommen und vielleicht sehen wir ja da auch eine neue Designsprache beim iPad Mini. Vielleicht ist das denn auch schon der Vorbote, wie dann das iPad Air 2027 aussehen könnte. Designtechnisch.
Hm. Ja. Möglich, ja.
Wäre eine Idee, wäre eine Möglichkeit. Ja. Gut. Das nächste iPad-Thema. Letzte Woche haben wir, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, wann wir über die Quartalszahlen gesprochen haben. Jedenfalls da, wo wir über die Apple-Quartalszahlen gesprochen haben, haben wir auch so ein bisschen negativ über die, oder ich zumindest, habe so ein bisschen negativ über die iPad-Absätze gesprochen, Quartalszahlen speziell für die iPad-Kategorie. Ja, das ist nach wie vor jetzt zwar nicht so toll. Apple hat da ja Einbußen eingefahren. Allerdings ist mir jetzt nochmal eine Marktanalyse über die Füße gelaufen, der es den kompletten Tablet-Markt beleuchtet. Und wenn man sich den kompletten Tablet-Markt anschaut, also die weltweiten Absätze aller Marken zusammen addiert, ist nach wie vor Apple das Maß der Dinge. Weil der weltweite Tablet-Markt ist im Quartal 2 2026 um 10% gefallen, also der gesamte Markt. Und wenn man sich in dieser Analyse Apple anschaut, ist Apple nur um 8% gefallen. Also Apple bleibt mit 38% im Gesamtmarkt klarer Marktführer. Ja,
was man sich auch mal vor Augen führen muss, der Gesamtmarkt ist ja nicht nur iPad beziehungsweise iPadOS und dann halt alle anderen Hersteller, die Android-Tablets anbieten, sondern da fallen ja dann auch noch die ganzen Windows-Tablets mit drunter.
Ja.
Android Intel und
etc. Ja,
Intel und ARM jetzt, ja,
ja, ja,
zum Beispiel. Also das ist ja schon auch von den Betriebssystemen und von den Prozessoren her ja schon ein sehr großer Markt oder beziehungsweise relativ viel Konkurrenz zu der iPad-Familie, die du einfach hast. Klar, wir sind mit den Modellen und auch gerade mit den iPad Pros ja auch relativ breit aufgestellt bei Apple. Aber der Markt an sich oder die Konkurrenz auf dem Markt ist schon sehr groß. Und das fängt ja bei Formfaktor an, geht über ja auch die Leistungsfähigkeit bis zum OS. Ja, wie gesagt, Android, Windows hast du da als Alternative. Und das sagt schon viel aus, dass Apple damals mit dem allerersten iPad zur richtigen Zeit kam und da zumindest mal am Anfang sehr gute und auch Pionierarbeit geleistet hat, was so ein Tablet für den Konsumermarkt einfach sein muss oder bieten muss. Klar kann man da heute auch nur drüber streiten. Wir reden ja seit Jahren schon drüber, dass im Apple-Universum ein richtiges Tablet fehlt, was halt macOS unterstützt. Das wäre halt auch immer so ein Bereich, den man abdecken könnte, was Apple nicht will. Aber wir werden da nicht aufhören, wahrscheinlich das regelmäßig zu erwähnen. wie gesagt, das ist halt das, was bei Apple im Prinzip noch fehlt. Das kriegst du definitiv in der Windows-Welt mit den Tablets, beziehungsweise mit den Hybriden, die da auch angeboten werden. Du hast das teilweise auch in der Tablet-Welt, wenn mal überlegt, was da auf Android beziehungsweise ja auch auf Chrome OS Basis mal da oder im Markt ist, an Alternativen dann zum iPad. Aber da mit den iPads diesem Marktanteil zu halten und im Prinzip was heißt den Trend, aber die Kategorie halt so zu bestimmen, wo es hinläuft, ja. Auch wenn wir sagen, die Entwicklung geht da gerade, was es US betrifft, bei Apple einfach zu langsam, ist schon, ja, oder kann man schon sagen, dass der Markt im Prinzip mit dem, was geboten wird, zumindest mal im Konsumerbereich, doch sehr zufrieden ist, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch
nach wie vor verkauft sich's gut, ja, auch wenn der Markt insgesamt halt rückläufig ist, ja.
Ja, richtig. Also wenn man sich diesen Gesamtmarkt anschaut, was es da auch für preisliche Spektren gibt, also gerade Xiaomi, die haben ja relativ günstige Geräte.
Ja, guck doch mal alleine, was Amazon macht in dem Bereich.
Ja, also da kämpft man ja gegen eine preisliche Masse an preislichen Variationen. Das ist ja Wahnsinn, was da
unterwegs ist. Ja, auch an wie gesagt, auch an technischer Ausstattung oder an Leistungsfähigkeit, die du einfach hast. Ja.
Also ich wäre jetzt nicht kapitelfest und könnte jetzt nicht jedes Tablet von Xiaomi jetzt aufzählen. Gut, liegt daran, dass das sowieso nicht so meine Baustelle ist, aber die haben jetzt ein wahnsinnig großes Portfolio. Samsung hat einigermaßen großes Angebot, was das beanlangt, auch im preislichen oder im niedrigen preislichen Segment. Ja, da ist einiges unterwegs, wo Apple gegen ankämpfen muss. Und da mit 38% ist das schon mal eine Hausnummer. Und das zeigt mir einmal wieder mehr, ja, warum sollten sie sich jetzt so anstrengen, in Anführungsstrichen, und so...
Ja, das ist halt das andere Problem, genau.
Sie haben halt eine noch komfortable Situation, obwohl 2% weniger runtergegangen als jetzt der Markt. Ja, gut. Ja, es ist auch nicht die Welt, aber immerhin. Und zu erwähnen ist noch, dass Lenovo als einziger aus dem Konkurrenzlager gewachsen ist und immer noch in den Top 5 unterwegs ist. Ehrlicherweise, Lenovo habe ich im Tablet-Bereich jetzt gar nicht so auf dem Bildschirm. Ich weiß, dass die einige Tablets machen, aber dass die da so eine große Rolle spielen, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Aber okay.
Ja, ich glaube, die sind im Geschäftsbereich relativ stark.
Gut, das bietet sich ja an, dass die da viel haben. Ja.
Ja. Was ich interessant finde, ist, wenn wirklich jetzt Ende des Jahres nochmal ein neues iPad Mini kommen sollte, wie das im Vergleich sein wird zu dem Foldable iPhone. Einmal was die Leistungsdaten betrifft. Und dann auch, was eventuell die US-Unterschiede betrifft zwischen den zwei Geräten und inwieweit das iPhone nicht in die Verkaufszahlen vom Mini halt reinschneidet. Da bin ich mal gespannt. Aber Verkaufszahlen werden wir nicht erfahren.
Nee.
Welchen Einfluss das iPhone auf das iPad Mini eventuell haben wird, ja, das werden wir niemals erfahren. Wir werden es höchstens absehen können, inwieweit das iPad Mini dann noch überlebt. Ja. Wobei auch das iPad Mini gerade im Geschäftsumfeld oder im gewerblichen Nutzen einen relativ guten Stand hat.
Ja.
Von daher ist die Nachfrage nach dem Modell, glaube ich, auch noch da. Würde auch erklären, warum da nicht unbedingt jetzt wirklich jedes Jahr ein Update rauskommt. Weil ich denke mal, in dem Feld, wo es genutzt wird, auch nicht jährlich ein Update unbedingt da sein muss. Wenn es mal läuft, läuft's. Ja. Und wenn man mal privat guckt, ja, mein Gott, wer updatet bitte sein iPad jedes Jahr? Wer kauft sich da jedes Jahr ein neues? Ja, also das ist ja auch so ein Trend, den wir beim iPad seit Jahren sehen, dass da einfach die Haltedauer
sehr lange ist. Ja.
Sehr, sehr lange ist.
Ja, so ist es.
Von daher, wie gesagt, wenn der Markt nachgibt und bei Apple der Rückgang der Verkaufszahlen da gegen den Trend geht, ja, auch wenn er nachgibt, ja, ist für Apple ein gutes Zeichen. Ich finde, sie ruhen sich nach wie vor zu sehr auf dem aus, was sie haben. Aber das ist halt immer so das Problem, ja, was du halt hast als Marktführer. Irgendwann wirst du halt auch ein bisschen müde, gerade wenn du halt so viel erfolgreiche Produkte im Markt hast, aber was ist das bitte außer dem iPad dann noch, dem iPhone dann noch, ja. Klar, du hast die Macs, die sind gut im Markt, ja, aber hauptsächlich ist es ja doch bei Apple mittlerweile das iPhone, ja.
Ja, ich meine, früher war es ja noch schlimmer. Es hat sich alles ein bisschen verändert durch Tim Cook, der das eigentlich ganz gut gemacht hat, auch den Ausbau der Service-Sparte, das hat er ja ganz geschickt gemacht. Aber nach wie vor ist immer noch das iPhone das wichtigste Produkt bei Apple. Ja, ich glaube, das freut Apple schon auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind sie auch mit Macht daran, weiter ihre anderen Felder auszubauen .
Nee, aber du merkst aber jetzt aktuell auch gerade und auch mit, oder seit, was heißt gerade, ja, seit Jahren merkst du ja auch gerade, was den Rollout von Features weltweit halt betrifft, mit welchen Schwierigkeiten Apple zu kämpfen hat. Gerade im europäischen Markt, wenn man jetzt mal guckt mit Apple Intelligence etc., ja, mit Features, die wir heute noch gar nicht wissen, ja, die in der Entwicklung sind, die wir hier vielleicht verzögert mit Glück oder eventuell auch nie sehen werden. Dasselbe Problem, was jetzt Google auch hat, ja, und wo ich ja nur drauf warte, wie Samsung da irgendwo oder irgendwann noch reagieren muss, kann es, denke ich mal, bei so einem wichtigen Produkt wie dem iPhone oder macht es für Apple die Lage auch schwierig im Weltmarkt einfach mit so einem wichtigen Produkt vom iPhone, wo sie die Probleme hat, Geräte oder Features nicht ausrollen zu können, wird es halt schwierig, da mit dem Wettbewerb, der da entweder blauäugiger oder berechnender dran geht und sagt hier, ship it und fix it later, da halt entsprechend noch zu konkurrieren. Und da sind wir mal gespannt, weil wenn da irgendwie irgendwas passieren sollte, was halt wirklich auf die Verkaufszahlen einen großen Einfluss haben sollte, kann es für Apple halt auch finanziell sehr schnell sehr schwierig werden. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob sie genug RAM bekommen für ihre Geräte, oder nicht, weil selbst wenn du hast, aber die Geräte nicht verkaufen kannst, im schlimmsten Fall, ja, dann macht sich das halt direkt an den Umsätzen bemerkbar. Und das ist, wir wissen ja, wie viel Prozent da ins Endergebnis einfach reinspielen bei Apple, ja, das iPhone, dann kann das schlimm werden, aber dann kann das schon sich sehr bemerkbar machen, ja.
Du hast es eben gerade richtig gesagt, es gibt wahrscheinlich RAM-Probleme, ziehen wir mal das eine Thema vor, weil du ja mehr oder weniger schon gewollt oder ungewollt mir eine Brücke gebaut hast zum nächsten Thema.
Eigentlich eher ungewollt, aber
ja, passt, aber, ja. Dann nehmen wir das mal nach vorne. Es gibt nämlich Berichte oder einen konkreten Bericht, dass das iPhone 18 wohl, sagen wir mal so, also das Pro-Modell, weil wir gehen ja davon aus, dass im September nur das Pro-Modell kommen soll und die normalen Modelle dann erst im Frühjahr, also die Pro-Modelle und das Ultra oder Fold, wie es dann auch heißen mag, das soll halt im September kommen. Und da sieht es so aus, dass TSMC wohl Probleme hat, die SoCs fertigzustellen. Das heißt, die SoCs sind mehr oder weniger schon so vorproduziert, dass sie nur noch auf die RAM-Module warten. Und da hat wohl Apple Probleme, die ranzubekommen. Das wiederum könnte dazu führen, dass längere Lieferzeiten der Fall sein könnten bei dem neuen Release vom iPhone 18 Pro. Ja, und Preiserhöhungen sind ja auch stark in der Diskussion. Es gibt da ja verschiedene preisliche Angaben. Die krasseste Preiserhöhung, die im Moment durch die Presse geht, lag bei 300 Euro oder $300. Umgerechnet wird das wahrscheinlich dann 1:1 der Fall sein. Vielleicht sogar noch etwas mehr, keine Ahnung. Die 300 halte ich natürlich für den Worst-Case-Fall. Und ja, Lieferschwierigkeiten, Preiserhöhungen, das ist natürlich krass, ne?
Ja, da kommt halt jetzt eins zum anderen. Wir hatten ja über die Nachrichten berichtet, dass Apple ja bei XCMT bei diesem chinesischen Hersteller für RAM ja einkaufen wollte, wo ja sich einige US-Senatoren an Apple gewendet hatten und hatten gesagt, sie sollen da die Finger weg von, oder sie sollten bitte da nicht einkaufen. Jetzt gab es gerade die Nachrichten, dass es auch gar nicht dazu kommt, weil der Hersteller keine Kapazitäten frei hat für Apple.
Und angeblich sind auch die, kommen sie auch nicht auf die Geschwindigkeiten, die Apple voraussetzt.
Sie hätten ein anderes Verfertigungsverfahren, weil sie nicht mit derselben Technik produzieren können, wie zum Beispiel TSMC aufgrund der Verkaufsembargos von dieser Technik an chinesische Firmen. Die müssen in einem älteren Prozess arbeiten, was dann auch die Kosten wieder nach oben treiben würde und der RAM auch nicht günstiger da eingekauft werden könnte, als wahrscheinlich bei ihren bisherigen Lieferanten. Ja, in dem Bereich, da ging es dann im Prinzip am Ende nur um Kapazitäten einfach und die sind anscheinend nicht vorhanden. Deswegen kommt es da nicht dazu, dass man da einkaufen kann, was natürlich die Lage generell mit einmal auch wieder Preisen, ja, aber auch gerade Verfügbarkeiten halt schwierig macht. Und wir hatten da ja auch schon in der Vergangenheit drüber spekuliert, inwieweit eventuell auch dieses Aufsplitten von Pro und dann später die Standardmodelle eventuell ja auch damit zu tun hat, ob es auch an der Verfügbarkeit einfach von RAM liegt oder von Komponenten einfach, ja. Beziehungsweise, wenn man teuer einkaufen muss, ob man das dann nicht auch in die Produkte steckt, wo du einfach die höheren Margen hast. Wie zum Beispiel das iPhone Pro, wie eventuell ein iPad Pro, ja. Anscheinend kommt jetzt wirklich eins zum anderen. Weniger RAM, hohe Einkaufspreise, ja. Was fertigst du halt, wo, mit welchen Kapazitäten? Ja, das wird auch nochmal spannend zu sehen sein, ob es wirklich Auswirkungen hat auf die verfügbaren Stückzahlen und wie sich die in den einzelnen SKUs einfach aufteilen wird. Wird Apple mehr Geräte bauen, die weniger RAM haben? Beziehungsweise weniger Geräte bauen mit der maximalen Ausbau- oder Verfügbarkeitsstufe von RAM. Ja, wobei auch das werden wir nicht erfahren. Das Einzige, was wir sehen werden, wie schnell sich die einzelnen Versionen halt ausverkaufen.
Ja.
Oder wie sich die Lieferzeiten halt entwickeln.
Ja.
Das wird so der einzige Hinweis sein. Ja, wobei du da auch nie weißt, ist die Nachfrage einfach nur höher oder sind wirklich so wenige Stückzahlen verfügbar. Gerade, was ja auch... Wird dieses Jahr wirklich, also wenn es wirklich so kommt, dass nur die Pro-Geräte am Anfang kommen werden und dann im Frühjahr vielleicht dann die Standardversion, dann wirst du das eh super schlecht vergleichen können, weil du hast ja nur die Pros, ja. Du kannst ja auch da nicht absehen, ja, verkaufen sich die Standards besser als die Pros.
Ja, das ist richtig. Ja,
weil du hast ja nur eins verfügbar, aber du hast ja nur die Pro-Serie dann verfügbar oder bestellbar. Verfügbar ist noch, wie gesagt, ein anderes Thema. deswegen das irgendwie ableiten zu können anhand der, wie schnell sich irgendwas da oder wie, ausverkauft, beziehungsweise wie schnell sich da die Lieferzeiten nach hinten verschieben, wird halt schwierig, weil du, wie gesagt, nur die Pro-Geräte dann erstmal hast, beziehungsweise das Fold. Ja, und da ist ja auch wieder die Frage, wenn der RAM so schwer verfügbar sein wird, ja, wie viel Folds werden dann auch verfügbar sein? Weil ich denke mal, dass der Hauptaugenmerk dann doch auf den Pros liegen wird.
Davon gehe ich aus, weil aber Apple natürlich weiß, dass die Pro-Geräte in Anführungsstrichen die sichere Bank sind. Die verkaufen sie sowieso mehr oder weniger. Und beim Fold wissen sie ja nun wirklich nicht, wie der Markt reagiert, obwohl sie ja sehr selbstbewusst daran gehen und Analysten überhäufen sich ja in den letzten Tagen damit, dass das den Markt belebt. Und immer wieder liest man an jeder Ecke, dass das absolute die Frischzellenkur für den Foldable-Markt sein soll, generell etc. pp. Ja, gut, das mag ja der Fall sein, aber ich sage ja immer wieder, die Software muss passen auf dem Gerät. Nur, dass ich das Ding klappen kann, ist für mich keine Lösung letztendlich. Aber gut, ich wiederhole mich.
Also mittlerweile nicht mehr, nein.
Nein, die Gesamtlösung muss passen. Ich denke, vor 7 Jahren, wo Samsung damit angefangen hätte, da hätte Apple nur noch, oder hätte Apple mit diesem One-Trick-Pony auch punkten können. Ja, klapp auf und hast ein größeres Display oder eine größere Arbeitsfläche. Aber mittlerweile hat sich der Markt ja auch dahingehend verändert. Gott sei Dank. Oder weiterentwickelt. Ja. Und wenn Sie den Plan da so fortsetzen werden, wie Sie das bei vielen anderen Geräten haben, dass das Gerät langsam sich entwickelt innerhalb der Modellgenerationen und dass Sie jetzt künstlich Funktionen zurückhalten, na, ob das der gute Weg ist oder das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ja, aber gut, wir werden es sehen. Und vor allen Dingen werden wir sehen, wie diese Liefersituation dann aussehen wird bei den iPhone 18 Pro Geräten. Und ich bereue jetzt einmal weniger die Entscheidung, dass ich mich dann nochmal für ein iPhone 17 entschieden habe und nicht das iPhone 15 Plus, was ich ja hatte, behalten habe. Weil das mit dem iPhone 17 kann ich jetzt, denke ich, noch ein paar Jährchen oder zumindest noch 1-2 Jahre gut über die Runden kommen und bin jetzt damit nicht so im Zugzwang. Was ich mit dem iPhone 15 Plus wahrscheinlich jetzt eher logischerweise gekommen wäre oder eher in Zugzwang gekommen wäre. Also das war damals eine gute Entscheidung. Was heißt damals? Vor einem Jahr ungefähr. Naja, so ist es.
Ich bin mal gespannt. Ich werde dieses Jahr eigentlich für ein Upgrade dran, aber die 18 Pros reizen mich eigentlich jetzt nicht so. Foldable interessant, aber wahrscheinlich preislich irgendwo in einem Rahmen, wo ich nicht bereit bin, das zu zahlen und muss mich dann doch noch ein bisschen länger gedulden, bis die Standard 18er kommen.
Ja, oder vielleicht ein 17er nehmen.
Ja, oder das, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ob vielleicht das 17er nicht interessant wird, ja.
Aber aufgrund dessen, dass wir ja keinen Nachfolger haben werden, wahrscheinlich in dem Segment, wird das 17er auch preislich nicht großartig nach unten gehen. Und aufgrund der aktuellen Marktsituation denke ich sowieso nicht. Also da wird man jetzt wahrscheinlich kein großes Schnäppchen machen können, ne?
Nee, also ich würde sowieso auf die Standard 18 warten. Und wie gesagt, ja, dann würde das 17er ja wieder nach unten rutschen und dann mal gucken, was dann der Markt so tut. Ich hoffe ja noch drauf, dass wir in der Zeit auch vielleicht ein R2 sehen.
Das ist ja meine Hoffnung, weil...
Und wie interessant das eventuell werden wird.
Da liebäugle ich ja mit, weil den Gerüchten zufolge soll es sich ja kameratechnisch und sonst auch sehr gut entwickeln und vielleicht wäre das dann für mich dann irgendwann eine Option.
Ja. Aber da wird es früher, also von daher. Oder aber sehr Moment, wahrscheinlich früher.
Im Moment habe ich absolut keinen Zugzwang mehr, da ein neues Gerät anschauen zu müssen. Da gibt es andere Dinge, die wichtiger wären, aber die sind ja auch so teuer geworden.
Was wird denn momentan nicht teuer? Ja. Guck doch mal alleine die letzten Preiserhöhungen, die Xbox wieder angekündigt hat. Sorry, aber...
Ja.
Du hast ja wahrscheinlich die Anschaffung von der PlayStation auch erstmal gestrichen, oder? Nach den letzten Preiserhöhungen. Oder hast du das immer noch im Auge für GTA 6?
Ich habe es sehr weit zurückgeschoben. Also ganz vom Tisch ist es noch nicht. Ich habe ja großmundig oder vollmundig behauptet, oh, wenn GTA 6 kommt, dann hole ich mir eine PlayStation. Da sah die Preissituation aber noch ganz anders aus und...
Hätte man sich da mal eine hingestellt und einfach auf den Release von 6 gewartet, ne?
Hätte Fahrradkette, ne?
Genau.
So, und hättest du das Ding gekauft und vielleicht Preissenkung oder was weiß ich, naja gut, Preissenkung hin oder her wäre nach meiner Meinung auch unrealistisch gewesen, weil ich glaube zu dem Zeitraum auch wenn wir jetzt keine Speicherkrise hätten, wenn GTA 6 rauskommt, wäre wahrscheinlich keine flächendeckende Preissenkung erfolgt, sage ich jetzt mal. Auch ohne Speicherkrise. Ja, glaube ich dann auch nicht. Aber trotzdem, ja. Ich bin ja Gott sei Dank jetzt nicht so verrückt, dass ich jetzt unbedingt GTA 6 spielen muss. Wäre schön.
Vor allem, wenn man sich dafür erst noch die Hardware anschaffen muss.
Ja, also hätte ich eine PlayStation, wäre das ein No-Brainer, würde ich mir das Spiel kaufen, keine Frage. Aber die Hardware, nee, das ist... Nö. Dafür sind andere Dinge wichtiger. Also für mich zumindest.
Ja, überleg du mal, was für eine PS Pro jetzt aktuell bezahlst. Ja, das ist doch...
Ja.
Das macht ja alle... Also wie man das noch stemmen soll, wenn sich das Kind zu Weihnachten eine Konsole wünscht.
Als normale, durchschnittliche Familie.
Ne? Nee, generell, ja. Wie gesagt, egal wie viel Spaß mir das Hobby auch selbst als Kind gemacht hat, das waren ganz andere Preise, als du heute da einfach hast. Und vor allem, wir sehen ja auch keine Entspannung. Ja, momentan können wir ja nur eine Richtung, von einer Preiserhöhung zur nächsten im Prinzip. Und das wird sich auch so schnell nicht irgendwie ändern. Und wie gesagt, wir reden ja schon über die nächste Generation. Und wenn man mal guckt, was Xbox da bringen will, jetzt die Preiserhöhung, wie gesagt, Markteinführung, neue Generation, noch mal ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, wer das noch bezahlen soll. Klar, es wird ein Hybridmodell, also es wird ja wahrscheinlich eine Hybridkonsole, PC, Xbox. Wahrscheinlich kannst du das auch nur für andere Sachen nutzen, aber trotzdem. So viel Geld.
Ja.
Ja, aber dann Gaming-PC und kauf dir heute mal eine 50 und oder SSD oder RAM. Ja klar, nur ich würde mir heute auch keinen Gaming-PC neu zusammenbauen.
Naja.
Guck doch mal alleine, was heute eine Grafikkarte kostet. Nee.
Ja, das ist,
deswegen, ich verstehe auch nicht jeden, der sagt, ich kaufe mir nicht die nächste PlayStation, ich steige auf den PC um, das machst du nicht wegen dem Preis.
Nee.
Das machst du vielleicht, weil Sony sagt, sie pressen keine physischen Discs mehr. Okay, das lasse ich mir noch gefallen, aber das machst du nicht wegen dem Preis, weil den PC zusammenzuschrauben, das wird definitiv nicht günstiger.
Ja, ich habe in der letzten Zeit mit einem neuen NAS-System geliebäugelt, weil meins ist auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Es macht noch alles das, was es soll, aber man hat ja dann noch so ein paar andere Vorstellungen, was man mitmachen möchte. Lokale KI, ein paar mehr Docker-Projekte laufen lassen und das...
Aha, lokale KI, okay.
Ja,
Feature.
Für meine Dinge, die ich gerade machen wollen würde, schon interessant, vor allem das lokal zu bekommen. Und das macht natürlich mein NAS-System nicht mit. Logischerweise, weil zu dem Zeitpunkt da war von KI in dem Umfang und in den Ausmaßen keine Rede. Und da habe ich überlegt, ja, das NAS-System an sich ohne Festplatten, das ist nicht das Problem, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist preislich noch im gleichen Segment. Und wenn ich...
Ist es das?
Ja, das geht eigentlich. Also QNAP hat so ein bisschen angezogen. Ich war dann auch schon in der Auswahl zwischen zwei Marken, also zwischen QNAP, mit denen ich ja so ein bisschen verbandelt bin, weil ich jahrelang QNAP einsetze und gewohnt bin an dem System. Also jetzt nicht unbedingt von der Firma her, aber so, man hat ja so seine Vorlieben, was man haben will und mit was man sich gerne umgeben möchte. Und dann habe ich mich mal umgeschaut, was im Moment so in aller Munde ist. Ja, Ugreen, die sind ja jetzt in den Markt eingestiegen, bin ich aber sehr, sehr skeptisch, weil es ist im Endeffekt kein Traditionshersteller in dem Segment. Das heißt, sie sind ganz neu eingestiegen. Und es gibt im Endeffekt nur zwei Marken, die in dem Segment schon jahrelang am Start sind, jahrzehntelang am Start sind. Das ist Synology und das ist QNAP. Und deswegen bin ich bei Ugreen so ein bisschen skeptisch. Okay, ich weiß, bei Ugreen kann man auch alternative Betriebssysteme installieren. Das ist recht offen. Jedenfalls viele Systeme, die Ugreen hat. Aber ja, da bin ich vielleicht ein bisschen zu ängstlich oder ein bisschen zu altbacken unterwegs, was den Umstieg beanlangt. Aber ich bin abgespielt von der Kernaussage. Also NAS-Systeme sind nicht so das Problem ohne Festplatten, Aber wenn ich dann mir ein neues Nesssystem hinstellen wollen würde, würde ich dann natürlich auch leicht größere Platten reinbauen wollen und nicht die Platten mitnehmen. Da ich ja sowieso, wenn ich von einem Nest auf das andere umziehe, dann beide Systeme im Netzwerk habe und dann die Daten umkopiere und betriebssystemtechnisch und einstellungstechnisch komplett neu aufsetzen wollen würde. Muss ich ja sowieso, wenn ich die Marke an sich wechseln würde. Aber das, was mir da preislich um die Ohren gehauen wurde, nur die Platten 3000 Euro, sorry, it's not my cup of tea, zumindest im Moment nicht. Ja. Und das waren jetzt keine großen Platten.
Nee, und vor allem, welche Art von Platten?
Konventionell drehende Platten, keine SSDs. Genau. Ne? Ganz normale Platten, klar. SSDs.
Genau, das ist es, weil da sind die Preise, was soll man sagen, ja.
SSDs,
die haben ja auch recht. Nee, aber die haben ja auch recht. Die Nachfrage hat, oder beziehungsweise du setzt ja die auch in Rechnungsrenten nach wie vor noch ein für Anwendungen. Und klar, warum sollen die ihre Platten günstiger machen, wenn die Nachfrage da ist?
So ist es.
Da nimmt man ja auch mal 1-2 Euro noch mit. Ja, das ist ganz normal.
Für schlechte Zeiten.
Ja. Das ist halt der Markt, ja. Auch wenn der Markt aktuell scheiße ist, ja, klar.
Ich würde es doch genauso machen als Unternehmen. Hm? Klar. Seagate hat 165%, hatten wir in der letzten Folge darüber gesprochen, Gewinnsteigerung.
Mhm.
Ja, die können sich doch freuen. Allerdings, wenn man das jetzt isoliert betrachtet, diese Aussage, ist das toll, dass sie das haben. Aber davor hatten sie auch so viele Probleme mit ihren gefälschten Platten, die da unterwegs gewesen sind. Ne, da, ich meine, ja, das kompensiert das so ein bisschen. Das muss man ja auch in Betracht ziehen. Da haben sie auch große Probleme eingefahren und haben dann auch fairerweise auch einige Kunden neue Platten geschickt, obwohl sie die ja gar nicht gefälscht haben. Aber das alles ist natürlich auch auf Seagate zurückgefallen, das Ganze. Ne, das berichtet dann ja keiner im Kontext dieser 165-prozentigen Gewinnsteigerung. Das wird dann immer sehr eindimensional berichtet. Aber dass sie davor sehr viele Probleme hatten, ne, das findet dann in der Berichterstattung wieder nicht statt.
Ja.
Naja, sei es drum. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschwiffen. Wie kommen wir jetzt zu den Apple Glasses zurück? Apple Glasses soll ja der nächste heiße Scheiß sein, nachdem ja die Vision Pro mehr oder weniger gefloppt ist. Und ein Aspekt, den ich herausgesucht habe, den finde ich ganz interessant, weil wir sehen eigentlich das, was Apple schon mal gemacht hat, dass sich das Produkt zuerst normal präsentieren soll, in Anführungsstrichen, wie so eine konkurrenzierende Smartbrille, aber sie soll sich weiterentwickeln und langfristig soll aus dem Produkt ein Gadget werden oder ein Gesundheits- und Fitnessgerät werden, wo dann Sensoren verbaut werden und da soll dementsprechend dann noch zusätzlich Daten gesammelt werden in dem Gadget letztendlich oder in der Smart-Brille, Smart-Glasses, wie die denn auch heißen werden. Und das hatten wir auch schon mal bei der Apple Watch. Das war ja am Anfang auch nicht der Fall. Die hat sich ja auch erst dazu entwickelt, zu dem Fitness-Gadget, wo sie ja jetzt steht oder was sie ja jetzt auch anbietet an Funktionen. Und hier hat man es wahrscheinlich schon auf der Produktagenda, dass sich die Brille wohl weiterentwickeln wird zu einem ganz anderen Produkt oder zu einem zusätzlich anderen Produkt, wie sie vorher quasi rauskam. Ja, Bewegungs- und Fitnessdaten sollen über zusätzliche Sensoren erfasst werden. Die ersten Smart Glasses sollen ja laut Bericht Ende 2027 kommen. Dann will ich mal sehen, wie das Standing im Markt generell von Smart Glasses ist, weil im Moment ist es ja nicht gerade so beliebt. Es gibt ja einige...
Die Verkaufszahlen sind ja an sich gar nicht mal so schlecht. Ja.
Aber im Moment sieht man ja auch wieder diese Gegenbewegung, wie es damals bei den Google Glasses war. Und viele Veranstalter, viele öffentliche Einrichtungen haben Glasses-Verbot. Da musst du das Ding absetzen, wegpacken, darfst du nicht tragen. Ne? Also das in den Staaten gibt es schon so eine Art Gegenbewegung. Mal gucken, wie sich das dann in der Bevölkerung ausführen wird oder was da passieren wird. Bin ich gespannt. Kann ich ja auch verstehen, weil du hast ja wirklich sehr wenig Kontrolle darüber, was passieren wird oder was passiert, wer so eine Brille trägt. Und wenn man sich anschaut, was es für Hacks mittlerweile gibt, um die LED...
Das wollte ich gerade ansprechen, weil das sind halt auch wieder so Nachrichten, klar, die machen es dir als Hersteller oder generell als Produkt im Markt halt nicht einfach, weil das natürlich gerade dem Missbrauch öffnet.
Ja.
Und du natürlich dann nicht wirklich nachvollziehen kannst, ist sie gerade in Gebrauch oder nicht.
So ist es.
Und das macht die Sache halt schwierig, weil ich habe generell nichts dagegen. Ja, der kann von mir so filmen und Aufnahmen machen halt im öffentlichen Raum, gar kein Problem. Es sollte halt nur nach außen hin sichtbar sein, dass das auch erfolgt. Und das halt oder seine Hardware so zu manipulieren, dass diese Anzeige nach außen hin halt nicht getätigt wird, ist, wie gesagt, finde ich schwierig. Das war schon immer so ein schwieriges Thema. Ja, don't be in Glasshole, ja, ist ja auch noch so ein Thema, was wir Google zu verdanken haben und das, denke ich mal, nach wie vor einfach ein Thema ist.
Mhm.
Es wird, denke ich mal, der Missbrauch und die und halt die Probleme, die das mit sich bringt, also die Technik, nicht der Missbrauch, sondern die Technik, die Probleme, die das mit sich bringt, wird etwas sein, was ich auch gerade im öffentlichen Bereich oder bei Veranstaltungen oder was da zum Thema wird. Es wird, denke ich mal, viele Veranstalter geben, die definitiv da halt ein Verbot einfach aussprechen, was ich nachvollziehen kann, ja, wo ich auch kein Problem damit habe.
Mhm.
Ich habe auch heute kein Problem, dass wenn ein Konzertveranstalter sagt, bei uns keine Smartphones, ist okay. Habe ich kein Problem mit, wenn ein Künstler sagt, hier, das will ich hier nicht haben. Macht auch mir als Performer einfach den Abend kaputt, wenn da alle Leute nur ihre Smartphones hochhalten, weil sie im Moment halt festhalten wollen. Im Prinzip seid ihr ja nicht zum Filmen da, sondern ihr seid wegen uns gekommen. Ja, also genießt Performance, ja, steckt das Ding weg. Ja. Wie gesagt, ich habe da auch kein Problem mit, wenn ein Veranstalter sagt, hier, die kommen hier nicht rein. Ja, klar, das ist wieder so eine andere Diskussion, ja, ich bezahle Geld dafür, lies bitte das Kleingedruckte. Wenn du damit nicht einverstanden bist, geh nicht hin. Ja.
So ist es.
Es wird für meinen Geschmack wird das viel zu wenig durchgesetzt, beziehungsweise ausgesprochen. Ich würde gerne auch irgendwo mal hingehen, wo die Dinge halt nicht ständig irgendwie vor dem Gesicht zu sehen sind, ja. Aber ja, das ist halt dann auch wieder die andere Entscheidung. Wie gesagt, wenn mir das nicht gefällt, dass es da stattfindet, dann gehe ich da nicht hin. Das ist halt das andere. Also, und aber das ist ja dann auch wieder, wie gesagt, meine Entscheidung. Wie gesagt, wird nochmal ein Problem werden. Aber ich warte ja darauf, dass irgendwo die Gesetzgebung da wahrscheinlich wieder eingreifen wird. Und wenn sie es nicht in den Staaten tut, wird es garantiert hier bei uns in der EU sein.
Ja.
Die irgendwo eine Regelung dafür versuchen festzuhalten.
Ja.
Wo ich aber auch wieder sage, ja, sorry, das haben wir uns dann alle wieder selbst irgendwie zuzuschreiben.
Mhm.
Wenn sich keiner irgendwo an eine gewisse Netiquette hält, dann muss es halt geregelt werden.
Das ist natürlich auch das Problem bei den Smart Glasses. Da mögen sich 90% oder 95% richtig verhalten. Und die so nutzen, wie sie eigentlich gedacht ist oder wofür sie gedacht ist und nicht missbrauchen. Genau. Aber die 5%, die sich schlecht verhalten, da werden die anderen mit in Sippenhaft gezogen und das sind alle über einen Kamm geschoren. Das ist leider so.
Das ist genau dieselbe Diskussion, die wir jetzt auch gerade wieder hatten in Bezug auf Motorräder und wo wird überall momentan irgendwo gesperrt oder ein Verbot für Motorradfahrer ausgesprochen auf gewissen Straßen.
Mhm.
Das ist nicht der Großteil der Fahrer. Das sind diese, wie gesagt, paar Prozent, die es halt für alle anderen versauen. Und ich habe das nie verstanden, dass die eigene Szene es nicht schafft, diese schwarzen Schafe da auch entsprechend mal selbst zu maßregeln.
Ja, schwierig. Weil,
klar kann man das auch generell nicht machen, weil es wird immer welche durchrutschen, ja, die sich einfach nicht unbedingt wie ein Schwein benehmen, aber die sich halt daneben benehmen. Und wie gesagt, das geht eine gewisse Zeit lang gut. Irgendwann ist das Maß voll. Es beschweren sich genug Leute. oder Gemeinden und dann kommt irgendwo eine Regelung, wie gesagt, die sehr viele trifft, die eigentlich nicht der Grund sind dafür.
Hm.
Und das wird wahrscheinlich jetzt in dem Bereich genauso passieren. Aber auch da wieder, wie gesagt, die wenigen Arschlöcher, ja, was heißt Verderbens, aber die sind halt dann quasi der Auslöser dafür, ja.
Ja, und genau diese stechen ja logischerweise dann auch hervor. Und alle anderen, die sich vorbildlich benehmen, ja, wie gesagt, werden mit in Sippenhaft genommen, wie man so schön sagt. Und das ist nicht schön, nein. Das ist aber leider in allen Bereichen der Fall.
Naja.
Da haben wir es mal wieder. Ich kann ja mit einem Messer ein Brot schmieren, ich kann nicht aber abstechen. Das ist so.
Ja, wieder dieses Beispiel. Ja, aber
ist zwar eine sehr stark runtergedampfte Metapher, aber stimmt. Naja, schauen wir mal. Aber wo wir gerade bei Gesetzgebung waren, du hattest ja gerade über die EU gesprochen. Da sieht es so aus, als dass Apple wahrscheinlich in der iOS 28 oder kommenden Version, wir sind jetzt bei 27 genau, 28 kommt dann nächstes Jahr, eine universelle Zwischenablage für iOS einführen wird, so dass man auch auf Windows-PCs seine Inhalte rüber kopieren kann und einfügen kann. Und damit möchten sie einer EU Interoperabilitätsgesetzgebung nachgeben. Ich glaube, Microsoft hat auch so ein bisschen interveniert und hat das Ganze so ins Rollen gebracht. Also ich glaube, Microsoft selbst hat dieses Thema angezettelt, was ich so grob quergelesen habe, dass das wohl auch auf Drängen von Microsoft gekommen ist, das Ganze. Ja.
Die sollen mal ganz ruhig sein.
Ja, gerade Microsoft, ne?
Ja. Ich habe jetzt nichts gegen die Funktion, ja. Gerade auch so ein Clipboard übergreifend macht unheimlich Sinn, gerade wenn du mal guckst, wie viele Leute, die ein iPhone nutzen, nichts mit macOS zu tun haben. Deswegen, das ist eine Funktion, das macht total Sinn. Aber wieso bringst du sowas dann exklusiv nach für Länder in der EU halt? Ja. Wenn du sagst, okay, das ist eine Beta-Phase und wir testen das halt da in diesem Markt halt jetzt erstmal, okay, und rollen es dann später aus, gar kein Thema. Aber wenn das wirklich jetzt was sein sollte, was eventuell so nicht den anderen merkt, warum? Du hast es doch entwickelt, also Release ist doch weltweit.
Da hätte auch kein amerikanischer Nutzer was dagegen, wenn diese Funktion da wäre, obwohl die breite Masse sich ja halt gegen diese ganzen EU-Regeln ausspricht und in Amerika da so eine Anti-Haltung existiert. Aber das ist ja eine Funktion, die ist einfach da und sie bietet dir ja halt nur eine zusätzliche Möglichkeit. Sie nimmt ja gar nichts weg.
Genau. Ne?
Solange das sicher ist und ich da keine Sicherheitslücke habe, in Anführungsstrichen, oder das wird ja immer von Apple gerne angeführt, aber solange man das sicher hinbekommt, ist das doch alles in Ordnung. Ne? Und ich glaube, das ist eher noch ein Argument für den einen oder anderen Windows-Nutzer, der vielleicht vorher ein Android-Gerät hat oder hatte, wie auch immer, sich vielleicht mal für ein iPhone zu entscheiden. Nach dem Motto, naja, da habe ich ja das Feature, was ich als Hauptfeature nutze im Android-Segment oder gerne nutze, habe ich jetzt ja auch bei Apple und kann ich auch mal ein iPhone ausprobieren. Das wird vielleicht nicht die Masse sein, aber der ein oder andere. Warum nicht?
Ja. Hoffen wir mal, dass dieses vorerst exklusiv wirklich erst vorerst ist.
Ja, es gibt
genau das ist nicht zu lange
anderen
dauert.
Anderen Bereichen, wir hatten letzte Woche über Logitech gesprochen, die wohl nur eine Sonderserie für Europa rausbringen wollen, ihrer Mäuse. Ist genauso ein Ding, was ich nicht begreifen kann. Hm. Ja. Sicherlich wird das Logitech einen Grund dafür haben, aber ich konnte das bisher, gab es kein klares Statement, warum das so ist. Ja. So, dann haben wir das doch alles. Doch, wir haben noch ein Thema über Herrn Turnes. Herrn Turnes hat die erste, ich sag mal, sichtbare Entscheidung getroffen, ne, die wir gesehen haben, die nach außen gefallen ist. Er hat eine ehemalige Mitarbeiterin wieder zurückgeholt. Eine Mitarbeiterin, mit der er sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat. Interessant ist, dass es keine Mitarbeiterin ist, die jetzt irgendwie woanders hingegangen ist, zu einem anderen Unternehmen etc., die jetzt wieder zurückgeholt wird. Nein, sie ist im Ruhestand und sie wird wieder aus dem Ruhestand reaktiviert und wird dann nach dem Amtsantritt Turnes direkt unterstellt sein. Ist eine ehemalige Mitarbeiterin aus dem Hardware-Segment. Und ja, in der Vergangenheit sehr, sehr eng zusammengearbeitet und sehr, sehr vertraut miteinander gearbeitet. Und ja, das macht Tönnies ja sehr, sehr gut. Er baut sich jetzt ein Umfeld mit ehemaligen Vertrauten auf oder mit noch Vertrauten und strickt da ein starkes Netz in Richtung Hardwareabteilung, wo er ja in Zukunft so fokussiert nicht mehr für zuständig sein wird und baut da ein Netz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf. Finde ich eine gute Entscheidung. Und wenn das wirklich so eine gute Zusammenarbeit gewesen ist mit einer vertrauten Person, ja, zeigt mir auch einmal wieder mehr, dass er sehr viel Fokus auf Hardwareentwicklung legt und auf Innovation legt, mehr als es augenscheinlich Tim Cook getan hat. Und das stimmt mich so alles sehr, sehr, sehr positiv auf Tönnies, ehrlicherweise.
Sie war ja irgendwie Hardwareentwicklung, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, ja, Hardwareentwicklung. Ja, die Frage ist halt, warum ist er halt in den Ruhestand gegangen oder warum kommt es halt jetzt wieder zurück? Ja, gab es irgendwo ein Problem? Konnte sie mit jemandem nicht zusammenarbeiten? Ist er deswegen in den Ruhestand gegangen? Oder wie verzweifelt ist halt Tönnies? Was hat er ihr jetzt alles irgendwie entgegengeworfen, dass er sich halt dazu entschieden hat, wieder zu kommen? Das sind halt ja auch so, wie man eventuell das noch auslegen könnte. Ja, wie verzweifelt ist Tönnies, dass er sie zurückholen muss? Ja.
Ich glaube, er will da auf Nummer sicher gehen, weil was man so gelesen hat, haben die sich wirklich bombig verstanden und das war alles super. Und er möchte halt ein Safety-Anker haben in die Hardware-Abteilung hinein und das ist wahrscheinlich seine verlängerte Hand und oder seine direkte Verbindung, weil sie auch ihm direkt unterstellt ist etc. Und das ist für ihn vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, da eine Person zu haben, die er ja hundertprozentig vertrauen kann. Weil die ist ja 2022 schon gegangen, das sind ja 4 Jahre, ist ja jetzt nicht so, dass sie erst letztes Jahr gegangen ist. Und ich weiß ja auch nicht, wie alt die gute Dame ist, das habe ich jetzt fälschlich, sträflicherweise nicht recherchiert. Vielleicht war sie ja wirklich schon in dem Alter, wo sie locker in den Ruhestand hätte gehen können oder vielleicht ging es ja damals gesundheitlich auch nicht so gut. Das kann ja viele Faktoren, können da ja eine Rolle bei spielen, keine Ahnung. Oder man könnte auch sagen, sie kam mit Tim Cook nicht so klar. Weiß man auch nicht. Kann man ja sehr viel reininterpretieren. Ja. Wir haben sie, glaube ich, einmal auf der Bühne gesehen. Da hat sie das iPad Air, irgendein iPad Air präsentiert. Da war sie irgendwo mal zu sehen. Ja. Das dazu. Haben wir denn noch? Ich scrolle gerade. Speicherchip-Thema haben wir durch. Management haben wir auch durch. Aber ich glaube, wir sind mit unserem Hauptthemenlauf soweit durch. Oder hast du noch irgendwas Interessantes?
Nee.
Gut. Nicht, dass ich ja wieder irgendein Thema im Wahne meines Scrollens übersehen habe. Nö. Gut, ich würde sagen, dann können wir ja zum Gadget der Woche übergehen. Und das ist ein Gadget, was so ein paar logistische Probleme bei mir aufgeworfen hat, weil das sollte ich eigentlich schon viel eher besprechen oder ich wollte es schon eigentlich sehr viel eher besprechen, aber da erreichte mich fälschlicherweise ein ganz anderes Gadget. Obwohl ich auf dieses Gadget aus dem Hause Ego so sehr gespannt war, hat es mich leider etwas verzögert erreicht. Aber aufgrund der hervorragenden Logistik der Firma Ego hat es dann doch noch geklappt und wir haben das reibungslos hinbekommen, hat mich dann letztendlich sehr gefreut. Dass ich jetzt vor ein paar Wochen, ich glaube, 2 Wochen sind es jetzt her, dass ich den neuen Akku hier getestet habe. Und das hat mich dann auch sehr erfreut, weil es doch eine kleine Offenbarung war, auch im Alltag, wenn man mit Akkus umgeht. Weil Ego hat jetzt das erste Mal mit dem neuen Akku namens, Moment, ich muss jetzt hochscrollen, weil den Namen habe ich noch wirklich nicht im Kopf, namens BA4480X den Markt der Tablets Akku betreten. Das ist der erste Tablet-Akku aus dem Hause Ego. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt. Diese Technologie ist jetzt keine Technologie, die Ego alleine erfunden hat. Also das ist jetzt eine Technologie, die im Akkusegment einigermaßen verbreitet ist. Im Autosegment oder im Bereich der Elektromobilität kennen wir das schon etwas länger. Und im Bereich der kleineren Akkusysteme ist es nach meiner Meinung noch nicht so weit verbreitet. Da gibt es einige Hersteller, die sowas im Segment haben. Aber im Werkzeugbereich, glaube ich, kann man das an einer Hand abzählen, wer derzeit Tablet-Akkus im Sortiment hat. Man möge mich korrigieren, wenn es mehrere Hersteller sind, als an eine Hand passen. Ich kenne zum Beispiel Festool aus dem Bereich der Werkzeuge, also der nicht reinen Gartenwerkzeuge, weil Festool macht ja keine Gartenwerkzeuge, so viel wie ich weiß. Die haben das auch im Sortiment. Aber sonst kenne ich da keine Marke, glaube ich, die das hat. Wie gesagt, man möge mich korrigieren. Unsere Hörerschaft ist ja da sehr weit gut aufgestellt, was das beanlangt. Und die haben ja dann immer noch mehr bisher oder uns doch immer einen sehr guten Input gegeben, was dies Ganze oder was den ganzen Markt beanlangt. Weil ich kann ja den ganzen Markt nicht eher präsentieren und im Kopf haben. Deswegen. Gut, aber vielleicht sollten wir die Dreh- und Angelpunkt-Technologie ein wenig erklären, nämlich die Tapless-Technologie. Und das ist halt nämlich die Technik, die den Akku halt ausmacht. Und um das jetzt zu erklären, muss man erklären, was bedeutet überhaupt Tapless und was bedeutet überhaupt ein Akku, der noch auf Tapless-Technologie basiert. Also, der klassische Akku, der hat Tabs. Tabs sind die Kontakte, die am Ende des Akkus befestigt sind, also vorne und hinten. Eine relativ kleine Kontaktfläche. Klassische Akkus werden auch Jelly Roll genannt, weil sie die Form von einer Rolle haben und dementsprechend an den beiden Enden der Akkuzelle sind dann die Kontaktflächen aufgebracht. Das hat den Nachteil, dass nur an diesen beiden Kontaktflächen die Energie übertragen werden kann. Und ein Tabless-Akku hat den großen Vorteil, dass die komplette Fläche als Kontaktfläche genutzt werden kann. Das wird mit einer speziellen Folientechnologie, Kontaktfolie realisiert und man hat dementsprechend, wie gesagt, eine sehr große Kontaktfläche. Anstatt nur diese zwei kleinen Kontaktflächen am oberen Ende der Akkuzelle oder am oberen und unteren Ende der Akkuzelle. Vielleicht kann man das mit einer Metapher ganz gut erklären. Stellen wir uns mal ein ganz großes Fußballstadion vor. In diesem Fußballstadion befinden sich 50.000 Leute. Das Fußballstadion hat nur zwei Ausgänge und alle möchten durch diese zwei Ausgänge rein und raus. Speziell raus. Wenn das Spiel zu Ende ist, wollen sie natürlich alle raus. Das ergibt sich aus der Natur der Sache, wenn nur zwei Ausgänge sind, dass sich dort ein Stau entwickelt. Und es kann nur eine ganz begrenzte Anzahl von Menschen aus dem Stadion raus. Das dauert wesentlich länger und durch diese Stausituation ergibt sich dann natürlich auch Wärme. Gut, das wird mal übertragen auf den Akku. Da gibt es dann halt Widerstände. Und so muss man sich das auch vorstellen. Jetzt denken wir mal an einen Tabless-Akku und übertragen das nochmal auf das Fußballstadion. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das ganze Fußballstadion klappt die kompletten Seitenwände nach unten und alle können gleichmäßig rausströmen. Das geht wesentlich schneller, es geht wesentlich effizienter, wesentlich gleichmäßiger und natürlich auch ohne Wärmeentwicklung, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen auf den Akku übertragen. Und so muss man sich ungefähr auch diese Tabless-Technologie vorstellen, also wesentlich schnellere Übertragung der Energie. Das nennt man dann, Moment, ich habe es mal aufgeschrieben, um nicht die falsche Begrifflichkeit zu verwenden, den Stromwiderstand letztendlich. Und somit hat man wesentlich mehr Effizienz, wesentlich weniger Hitzeentwicklung. Und ich kann wesentlich schneller den Akku laden durch den extremen geringen Innenwiderstand. Innenwiderstand ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich kann halt wesentlich breitere Kontaktflächen haben, Stromflächen haben und die Energie in einer Breite übertragen. Das ist hier sehr entscheidend. Ja, die größten Vorteile sind, wie gesagt, kaum Hitzeentwicklung, das habe ich schon zum 12. Mal gesagt, ultraschnelles Laden und deutlich mehr Leistung, mehr Power. Und dadurch, dass die Hitzeentwicklung wesentlich geringer ist, habe ich auch eine wesentlich größere Lebenszeit von dem Akku, weil Hitze belastet das Akkusystem. Und gerade wenn man auf Dauer die Akkus benutzt und den auf Dauer unter Hitze setzt, ist das natürlich eine Belastung für die Akkuzellen. Und wenn ich das stark reduzieren kann und den Akku mit wesentlich weniger Hitze betreiben kann, habe ich dadurch natürlich eine wesentlich längere Lebenszeit. Und das Laden ist natürlich auch interessant, dass ich wesentlich schneller das Gerät oder den Akku aufladen kann. Ja. das sind so die Kernfunktionen. Und in den letzten paar Wochen oder zwei Wochen letztendlich habe ich intensiv diesen Akku benutzt und habe festgestellt, dass das wirklich der Fall ist. Ich kann das Ding wirklich wesentlich schneller aufladen und habe auch wesentlich mehr Power gegenüber dem konventionellen Akku von Ego. Und ja, das ist eine Technologie, die ich spürbar im Alltag festgestellt habe oder von der ich profitieren konnte. Und ganz interessant ist natürlich auch, dass man schneller aufladen kann. Das ist natürlich eine Sache, die man stark im Alltag feststellen kann oder nicht nur kann, sondern die ich auch festgestellt habe. Gerade wenn man jetzt mehrere Prozesse am Stück hat oder wo man darauf angewiesen ist, wenn man den einen Akku dann wieder einsetzt und den anderen wieder auflädt in der Zeit, dann ist natürlich die Wartezeit oder wesentlich geringer und man kann dann halt nahtlos weiterarbeiten. Gerade wenn man jetzt mehrere Akkus im Flotteneinsatz betreibt und damit wirklich den ganzen Tag arbeitet, gerade im professionellen Bereich, denke ich, ist das sehr interessant, dass man da die Akkuladezeiten reduzieren kann. Ja, schönes Produkt, gut umgesetzt. Und was ich festgestellt habe, ist es auch ein wenig leichter als ein vergleichbares Produkt aus dem Hause Ego. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber gefühlt, wenn ich rechts und links beide Akkus in der Hand habe, habe ich festgestellt, dass der wesentlich leichter ist als ein vergleichbares Produkt. Das ist das, was mir als erstes aufgefallen ist, ohne dass ich halt die Leistungsdaten im Alltag erfahren konnte. Ja, interessant. Schönes Produkt und ich freue mich jetzt, dass Ego jetzt auch in dem Tablet-Bereich tätig geworden ist. Ja, das zum Akku. Ist jetzt kein aufregendes Werkzeug, aber essentiell für den Betrieb der Ego-Produkte. Fürs Werkzeug. Und ohne diese Akkutechnologie wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht auf die Ego-Geschichte gekommen. Und ohne diese leistungsstarke Akkutechnologie, sei es Tablets oder sei es ein konventioneller Akku, wäre ich wahrscheinlich gar nicht bei Ego gelandet, weil das ist das Hauptfeature, diese Akkutechnik. Und ja. Das dazu. Gut, das war das Gadget der Woche.
Okay.
Jo, dann sind wir doch durch mit der heutigen Sendung.
Jawohl.
Das passt mir ganz gut, weil sind die Temperaturen schon wieder nach oben gegangen und dann kann ich das Ganze noch schneiden und dann kann ich in den Garten gehen.
Genau, leg dich in den nicht vorhandenen Pool.
Genau, ich mache Trockenschwimmübungen. Ja,
genau.
Okay, gut. Also, dann hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.